Muss das nicht verbinden? Ja, also ich danke erstmal ganz herzlich für die Einladung zur grünen emanzipatorischen Linken. Das ist, glaube ich, seit 15 Jahren das erste Mal, dass ich in grünen parteipolitischen Zusammenhängen wieder etwas tue.
Wir fühlen uns geehrt.
Ich meine, der Hintergrund war einfach eine politische Niederlage und nach Niederlagen möchte man sie ungern auskosten. Ich habe versucht, sozusagen da nochmal etwas gegen zu tun, aber das ist mir nicht so richtig gelungen und dann habe ich mich anderen Feldern zugewandt. Wo hier gerade Crossover angesprochen worden ist, da war ich dann auch nochmal aktiv. Also ich habe mich nicht aus der Politik verabschiedet, aber doch aus der grünen Parteipolitik. Ich bin aber nicht ausgetreten, weil ich der Meinung bin, dass Parteien in unserem Parteienstaat Institutionen sind und nicht freiwillige Vereine. Und wenn man in einer Partei mal längere Zeit was gemacht hat, was bei mir der Fall war, dann kann man nicht einfach anlasslos und ohne eine Alternative austreten.
Genau.
Die Fragen, die ihr an diesem Wochenende diskutiert, sind ebenso einfach wie schwierig. Sie sind äußerst einfach, weil es ihnen ums Ganze geht, das ist ja schon angesprochen worden. Wie ist die gegenwärtige Lage? Was können wir und was sollen wir tun? Und schließlich, wie können wir in unserem Handeln Erfolg haben? Diese Fragen sind zugleich aber äußerst schwierig, weil wir im Ganzen in einer Situation sind, wo uns historisch der Wind ins Gesicht bläst. Und ich will also zu drei Fragen etwas näher ausführen. Ich glaube, ich brauche doch meine Brille. Wir sind in einer Situation, in der sich die Krisenprozesse zuspitzen und keine der großen Krisen gelöst ist, in der, wenn wir ehrlich sind, unsere Handlungsmöglichkeiten zu schwinden scheinen und in der gegenwärtig der Erfolg auf der Seite unserer Gegner stattfindet. Zum Ersten, zu den Krisen. Ich habe hier einfach mal auf dieses Blatt die drei Punkte notiert an die.
Könnt ihr das? Doktorschrift?
Ja, gut. Aber wenn man es vorher vorgelesen hat, glaube ich, dann kann man daran den Satz wiedererkennen. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen gegoogelt. Zurzeit ein beliebtes Zitat ist Hamlet, allerdings in einer kleinen Modifikation. Anstatt "The time is out of joint", die Zeit ist aus den Fugen, gibt es eine ganze Menge Angaben zu "Die Welt ist aus den Fugen", ein Bestseller von Scholl-Latour. Michael Stürmer kommentiert die Sicherheitstagung, politische Tagung in München 2016 mit diesem Headliner. Krisen ohne Grenzen, skrupellose Spielverderber, ich muss sagen, skrupellose Spielverderber, als Kieler habe ich da ein bisschen Probleme mit, hilflose Retter. Er spricht von Angst, Kontrollverlust und Rebellion. Die Perspektive ist klar. Von oben gibt es Angst in dem, was man als Massen partizipiert, und demgegenüber muss man Kontrolle wiederherstellen, sonst droht Rebellion. Steinmeier spricht genauso von "Der Welt ist aus den Fugen", und angesichts der gegenwärtigen Krisen und Kriege müsse man neu nachdenken, aber beim Nachdenken scheint es dann auch zu bleiben. Es ist eines, glaube ich, ganz wichtig, um bei diesem literarischen Beispiel zu bleiben, dass Shakespeares Hamlet ja in Elsinore spielt, dänischen Helsingør. Aber das ist sozusagen sorgfältig aller lokalen Charakteristika entkleidet. Das ist ein imaginärer Ort, ein ortloser Ort. Und das ist natürlich das Problem. Wie können wir uns in der gegenwärtigen Lage so verorten, dass wir handlungsfähig werden? Und das geht nicht so zeitbezogen los, sondern da müssen wir auch den eigenen Ort als solchen reflektieren. In eurem Programm habt ihr die Suche nach den wahren Ursachen aufs Programm geschrieben. Ich meine, wir können hier jetzt kein wissenschaftliches Seminar machen, aber ich will versuchen, mich an der, wie ich das nenne als Philosoph, deliberativen Suche nach der praktischen Wahrheit zu beteiligen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass im Gegensatz zu dem, was Scholl-Latour schreibt, wir es nicht mit ominösen, unheilvollen Prozessen zu tun haben, sondern mit konkreten, mit Namen und Adressen versehenen Mächten und Tätern, die auch hierzulande identifiziert werden können. Exemplarisch kann man das aufzeigen an der Debatte um das TTIPP, also das transatlantische Handelsabkommen, das mit den USA geplant wird, mit der EU. Transnationale Konzerne sind da tätig, EU-Bürokratie und Regierungen und politische Klassen der Mitgliedstaaten, wobei die lange Zeit zufrieden waren, dass das in hinter geschlossenen Türen zwischen den Bürokraten beider Seiten verhandelt wurde und bis heute noch nicht wirklich im öffentlichen Raum zum Thema gemacht werden konnte. Zweitens ist es mir wichtig, klarzumachen, dass wir lernen müssen, uns spezifisch zu solidarisieren mit den Gegenbewegungen, die vor Ort existieren, die sind vielfach. Und darüber wissen wir oft viel zu wenig. Ich nehme nur ein Beispiel, Griechenland. Griechenland erschöpft sich nicht darin, dass die Syriza-Regierung in Brüssel erpresst wird und dann irgendwie nachgibt. Sondern in Griechenland gibt es Widerstand, solidarische Hilfsorganisation auch von Syriza organisiert und den Versuch, trotz dieser Diktate tatsächlich noch sozial und ökologisch zu überleben. Und das in der Situation, wo jetzt auch die Krise der Geflüchteten natürlich Griechenland schwer getroffen hat. Das heißt aber auch, wir müssen da über die geografischen Aufteilungen hinwegkommen. Du hast ja schon angesprochen. Wer spricht von der Krise in Schwarzafrika? Wer spricht von der Krise in Afghanistan? Wer spricht von den Krisen, die es auch in Asien, im pazifischen Raum etwas gibt? Wer spricht von der Krise in Lateinamerika? Das sind immer verschiedene Leute. Deren Zusammenhang wird nicht thematisiert. Und der Zusammenhang liegt hier. Nicht bloß in Deutschland, auch in Deutschland, aber vor allem natürlich auch in den USA und den anderen führenden Mächten der EU, Großbritannien vorneweg. Diese Thematisierung des eigenen Anteils, die fehlt oft. Und die ist auch nicht so einfach. Da muss man tatsächlich analytisch einiges leisten. Aber das ist machbar. Und wir müssen eben lernen, im eigenen Land unseren Anteil, die sind verschieden groß, an den Krisen Schwarzafrikas, des Nahen und Mittleren Ostens, Lateinamerikas und Asiens zu identifizieren und den Kampf gegen diesen Anteil in den weiterzuführenden, entwickelnden Kampf gegen die globalen Mächte USA und Europäische Union einbringen. Wobei Europäische Union, sollte man jetzt nicht so missverstehen, dass wir die von außen betrachten können. Wir sind da drin. Und so wie wir nicht sagen können, ade Deutschland, können wir auch nicht sagen, wir verabschieden uns von der Europäischen Union. Das ist gerade für Deutschland als führendes Land dieser Struktur ein völlig utopischer, im schlechten Sinne utopisches Projekt. Aber die Art, wie die Europäische Union funktioniert, die Art, wie sie die neoliberale Krisenpolitik auch nachdem die offensichtlich ja ihre ursprünglichen Versprechungen überhaupt nicht hat erfüllen können, sondern die Polarisierung der Gesellschaft, die ökologische Zerstörung weiter vorangetrieben und zugespitzt hat, dass eben auch dort tatsächlich Alternativen erkämpft werden. Dass der Widerstand, der in einzelnen Ländern existiert, eben nicht auf diese Länder isoliert bleibt. Dass etwa der Widerstand der Griechen gegen die Sparpakete eben auch wenigstens solidarisch unterstützt wird hierzulande. Da sind Aufgaben, die sind machbar. Und ich habe gerade mit kleinem Erfolg eine Solidaritätsaktion zu der Tagung der Eurogruppe für Griechenland, wo sozusagen nochmal das Paket verschärft werden sollte. Ich behaupte jetzt nicht, dass das Paket noch nicht verschärft worden ist, daran liegt, dass wir diese Solidaritätsaktion gemacht haben. Aber es gibt immer wieder Momente, wo auch die Herrschenden verunsichert sind, wo die Kräfteverhältnisse nicht von vornherein klar sind. Und in diesen Momenten intervenieren zu lernen, ist, glaube ich, von zentraler Bedeutung. Dabei ist der erste Schritt immer wieder der Kampf gegen die, erstens die Vernebler, die so tun, als ob hier einfach alternativlose, anonyme Mächte am Werk wären. Auch strukturelle Effekte haben ihre Akteure und zu ihrem Agieren gibt es immer wieder spezifisch benennbare mögliche Alternativen. Zweitens die Verdränger, die so tun, als ob jede und jeder sich nur gleichsam um seinen eigenen Hinterhof kümmern müsste und könnte. Und dann würde schon alles irgendwie gut. Drittens die Leugner, die so tun, als ob es keine strukturellen Krisen und Probleme gäbe, allenfalls Störungen und Turbulenzen, die aber dann vorbeigehen. Vor allem aber viertens und fünftens die Abspalter und Abwälzer, also diejenigen, die die Sündenböcke für die Krisen verantwortlich machen und also etwa die Flüchtlinge selber für die großen Krisen, die im Nahen Osten und in Schwarzafrika dazu geführt haben, dass Flucht nach Europa als die letzte verbliebene Möglichkeit erscheint, die auch nur relativ Bessergestellten überhaupt offen ist. Und eben auch diejenigen, die versprechen, die wachsenden Lasten, wie sie aufgrund der ungelösten Krisen entstehen, einfach auf andere abzuwälzen. Und zwar noch weit mehr, als das gegenwärtig ohnehin schon geschieht. Auf die prekär Beschäftigten, auf die Frauen und auf die Frauen. Wenn wir noch einmal zurückblicken, was ihr ja in eurem Papier auch angesprochen habt, auf die neoliberale Globalisierung, die versprochen hatte, den generellen Wohlstand zu heben, können wir feststellen, in Deutschland hat sich relative und absolute Armut rapide erweitert. Ich meine, man kann das in Berlin im Stadtbild sehen. Es gibt Obdachlose. Und ich meine, auf dem Weg hierher habe ich ja auch auf der Straße einen schlafen sehen. Also von da aus, das war vor 20 Jahren, man kann über das fordistische Westdeutschland sagen, was man will, da gibt es viel Kritisches zu sagen, aber das war nicht der Fall.
Nicht in dem Ausmaße.
Ja, es gab, also die Zahlen der Obdachlosen haben sich um ein 100er Potenzen multipliziert. Das waren Einzelne und in Berlin bin ich da relativ sicher. Und das sind jetzt Tausende. Also insofern sind wir da wirklich, und das ist nur ein kleiner Indikator. Also das ist jetzt nicht das gesamte Bild. Und die Deregulierung, die als Vehikel der Befreiung versprochen worden ist, hat nicht zu Befreiung geführt, sondern zu immer neuen und feineren Formen der Diskriminierung. Das ist, glaube ich, umfassend zu bebildern, das kann ich hier jetzt nicht sagen. Und seit der Krise von 2007, 2008, seit die offen ausgebrochen ist, als ökonomische Krise, als Finanzkrise, dann als Eurokrise, ist es auch klar geworden, dass dieses Versprechen so gar nicht zu halten ist. Das Wohlfahrtsversprechen, Wohlfahrt für alle, Wohlstand für alle, Entschuldigung, nicht Wohlfahrt, das ist dann eher mal rausgekommen, schöner Versprecher, dass dahinter, wie ich sagen würde, eine komplexe, gesamtgroße Krise, vergleichbar mit der Krise der 1930er Jahre, steht, als Zuspitzung von Widersprüchen und nicht als einfacher Untergang. Man könnte sagen, eine Krise des Anthropozäns, also des Erdzeitalters, das von der menschlichen Produktion geprägt ist, was ungefähr mit der industriellen Revolution angefangen hat, nach dem gegenwärtigen Stand der Debatte. Eine Krise der kapitalistischen Produktionsweise, daran würde ich immer noch festhalten, dass es die gibt und dass die herrscht. Aber auch eine Krise der neoliberalen Politik. Sie hat ihre Versprechen nicht halten können, hat es aber irgendwie hingekriegt zu sagen, wir sind aber immer noch alternativlos. Es gibt keine Alternative. Es gibt keine andere, there's no other game in town. Es gibt keine andere Möglichkeit, Politik zu machen. Natürlich gibt es die, aber offenbar gibt es nicht die Kräfte, die sie machen und durchsetzen können. Es gibt auch eine durchaus in den vergangenen Jahren auch immer wieder merkliche, ne, die Debatte um die BRICS-Staaten hat das so ein bisschen gezeigt, Krise der Hegemonie der USA und der Europäischen Union. Aber wenn wir uns die gegenwärtige Situation in den meisten BRICS-Staaten angucken, dort sind die Regierungen destabilisiert, dort sind die Grenzen des Wachstums erreicht, dort spitzen sich zentrale Momente dieser Komplexkrise auch wieder zu. Also die BRICS-Staaten gewissermaßen als imaginierter Gegenpol gegen die Hegemonie der USA und der Europäischen Union, die man da nicht so sehr gegeneinander spielen sehen sollte, haben sich jedenfalls nicht als solche bewährt. Ob China es gelingt, aus dieser schwierigen Situation noch einmal stärkere Handlungsfähigkeit zu gewinnen, will ich nicht ausschließen, aber sehr wahrscheinlich ist es nicht. Und es gibt auch, das ist sozusagen fast schon am Rande unseres Wahrnehmungshorizonts, eine Krise der patriarchalischen Form unseres Alltagslebens. Wenn wir uns anschauen, wie sozusagen die Geschlechterverhältnisse sich entwickelt haben, trotz aller emanzipatorischen Entwicklungen, die es da auch gegeben hat, gibt es eben auch offene Plädoyers für eine Rückkehr zu repressiven Strukturen, offene Plädoyers für die Diskriminierung sogenannter sexueller Abweichungen und offene Plädoyers für die Wiederherstellung des alten Modells der Ernährerfamilie, was ohnehin weitgehend auch ideologisch ist. Angesichts dieser Situation wird jetzt viel von einem Paradigmenwechsel gesprochen, den die Herrschenden noch nicht vollzogen hätten. Aber ich glaube, man muss sich klar machen, dass das in dieser Debatte angerufene politische und gesellschaftliche Modell des Westens, Demokratie plus Marktwirtschaft, wo in der Presse beklagt wird, dass es kein Exportschlager geworden ist, eben kein Modell der Befreiung und der Nachhaltigkeit gewesen ist, sondern von vornherein auf Ausschließung, Unterdrückung und Zerstörung angelegt war. Und das natürlich, völlig klar, das Gegenmodell des Realsozialismus, also des Ostens, historisch untergegangen ist, nicht wiederkehren wird und man dafür auch nicht kämpfen kann. Ich denke, in dieser Situation ist es ganz wichtig, nicht in die Falle zu gehen, in die Rudolf Barrow mit seinem Entwurf einer ganz großen Alternative gegangen ist, die man gewissermaßen dann sprunghaft erreichen könnte. Sozusagen aus dem großen Kladderadatsch kommt es dann sprunghaft zum Übergang in das ganz andere. Ich fürchte, es hat sich mal wieder gezeigt, dass das so nicht funktioniert. Man könnte auch durchaus die Geschichte des Realsozialismus, also die Jahre von 1917 bis 1925, oder den Gesichtspunkt nochmal analysieren. Die Mühlen der Ebene, wie das mit Recht genannt worden ist, wie man tatsächlich eine gesellschaftliche Transformation einleitet, sind komplizierter, sind nicht durch solche Sprungaktionen zu lösen. Und die Illusion des Ausstiegs, wie sie viele Altersgenossen von mir beflügelt hat, ist eben eine Illusion. Und im Deutschen kann man eben nicht machen, was die Spanier machen, die Illusion auch mit Begeisterung übersetzen.
Haben wir nicht im Blut.
Es hat zwar was, ne, wenn man sich für was begeistert, dann findet man auch Wege, aber tatsächlich eine Analyse der wirklichen Lage und der wirklichen Handlungsmöglichkeiten, da kommt man nicht herum. Das kann man nicht durch Enthusiasmus ersetzen. Und wir haben jetzt die schwierige Aufgabe, in der Situation der Defensive, in der wir, glaube ich, deutlich sind, eine Strategie zu entwickeln. Strategieentwicklung bedeutet, sich zu fragen, was müssen wir verteidigen, wo müssen wir uns zurückziehen. Aber es bedeutet immer auch, welche offensiven Gegenschläge können wir organisieren. Und angesichts der offensichtlichen Unsicherheit und auch Uneinigkeit der herrschenden Kräfte gibt es hier wirkliche Möglichkeiten. Ihr habt das, glaube ich, in eurem Papier angesprochen, die Kategorie der Unzufriedenheit. Es gibt eine weit verbreitete Unzufriedenheit in dem, was die Herrschenden die Massen nennen, was ich mit einer älteren Tradition, die jetzt von Hart und Negri wieder aufgegriffen worden ist, lieber als die Menge der Vielen, also die Multitudo, bezeichnen möchte. Also das ist wirklich, wenn man nachguckt, seit dem späten 16. Jahrhundert ist das eine zentrale Kategorie in der neuzeitlichen politischen Philosophie. Hobbes, Spinoza, Locke, bis zu Hegel ist das zu finden, war verdrängt durch den Diskurs über die Massen, insofern haben Hart und Negri eine Ausgrabungsarbeit geleistet, die wir nutzen sollten. Also diese Unzufriedenheit, die muss man aber differenzieren. Denn die Unzufriedenheit führt nicht automatisch dazu, dass man sich auf Alternativen hin orientiert. Sondern wenn die Orientierung auf Alternativen hin nicht wirklich im Angebot ist oder ganz schwierig oder wenig aussichtsreich, dann besteht die Gefahr, dass die Unzufriedenheit in Resignation umschlägt oder gar in Ressentiment. Dass man dann versucht, andere dafür verantwortlich zu machen, dass man keine Perspektiven mehr sieht. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir, ich denke, das gilt für euch wie für mich, die Grenzen der Parteipolitik reflektieren müssen und überschreiten müssen. Denn diese Bekämpfung des Abdriftens der Unzufriedenheit in Resignation und Ressentiment ist keine unmittelbar parteipolitische Aufgabe. Das können Parteien gar nicht. Das kann aber gesellschaftliche Mobilisierung, das kann gesellschaftliche Aktivierung, das können gesellschaftliche Kämpfe. Ich meine, da lässt sich aus der jetzt inzwischen wieder älteren Geschichte der PT in Brasilien einiges durchaus exemplarisch analysieren. Bis hin zu den Debatten um die kommunalen Alternativhaushalte. Es gibt hier Möglichkeiten, die sind aber zu ergreifen. Und angesichts des Schwindens der Möglichkeiten für Rot-Rot-Grün, im Moment gibt es dafür keine, nicht mal eine rechnerische Perspektive, geschweige denn eine politische, was nicht heißt, dass man diese Perspektive, diese Option aufgeben muss. Aber die ganze Zeit nur zu sagen, eigentlich wollen wir Rot-Rot-Grün, aber die Wirklichkeit ist anders, das ist unpolitisch. Sondern man muss hier die Akzente anders setzen. Und tatsächlich wieder sich durch Parolen besoffen reden. Na, also eine solche Parole ist populär, auch unter linken Grünen, greening the economy. Mhm. Natürlich muss man die Wirtschaft ökologisch und sozial umbauen. Ja. Aber greening the economy, wenn man das näher anguckt, das ist kein wirklicher Umbau. Sondern da werden ein paar Akzente verschoben. Und manchmal wird auch nur Greenwashing und Schaufensteraktivitäten betrieben. Nee, ich will jetzt nicht diskreditieren, dass man kleine Schritte macht. Aber die kleinen Schritte dürfen nicht sozusagen weitere Schritte blockieren. Das ist ja der Punkt. Und deswegen einfach nur zu sagen, Green in the Economy, spricht dieses Problem nicht an, dass man eben dabei stecken bleiben kann. Und viele auch dabei stecken geblieben sind. Ich kenne das ein bisschen aus Alternativbetrieben. Da gibt es dann auch traurige Geschichten zu erzählen. Ja, oder auch, ihr habt den Begriff Scheingeschenke verwendet, die Welt nicht zur Ruhe bringen werden. Das Versprechen der allgemeinen Steuerentlastung durch Ökosteuern ist ein solches Scheingeschenk. Denn wenn man ernsthaft an die Aufgabe ökologischen Umbaus herangeht, dann wachsen die öffentlichen Aufgaben. Und die müssen finanziert werden. Wie man das dann macht, da muss man drüber reden. Da muss man jetzt nicht einfach alles über den Steuerstaat zu regeln versuchen, weil der kann das auch in vielen Bereichen nicht so gut. Aber dass hier Aufwendung, Arbeitszeit, Geld, materielle Mittel erfordert werden und dass das viel ist, das ist leider ganz klar. Ihr habt das Sprichwort aufgeschrieben, das Ganze sehen, Alternativen entwickeln. Das ist sicherlich eine zentrale Aufgabe, aber es ist eine politische Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe eines Philosophen am Schreibtisch oder am Computer, diese Alternative aufzuschreiben. Da ist die Gefahr zu groß, dass man dann bei dem ganz anderen, das nur noch sprunghaft zu erreichen ist, wie Rudolf Barrow es antizipiert hat, landet. Das heißt, die Arbeit, die politische Arbeit, um tatsächlich zu einer solchen Alternative ums Ganze zu kommen, ist die Arbeit der Vertiefung, dass man tatsächlich die Kämpfe, die schon geführt werden, daraufhin ausdehnt und vertieft, wo die Ursachen liegen, wo die Akteure zu finden sind, die machtvoll dann oft nur im Hintergrund dieses bewirken. Zweitens muss man verknüpfen. Das heißt, man muss den Kämpfenden selber deutlich machen, dass, sagen wir mal, der Kampf für nachhaltige Arbeitsplätze und der Kampf um einen ökologischen Umbau, sagen wir mal, der Energiewirtschaft, nicht wirklich widersprüchlich sind, sondern dass eine nachhaltige Entwicklung der Energiewirtschaft, einschließlich ihrer Arbeitsplätze, nur mit ihrer Umstellung auf nachhaltig produzierbare und reproduzierbare Energien und übrigens nicht zu vergessen Energiesparmöglichkeiten zu verknüpfen sind. Und über diese Verknüpfung hinaus muss man auch entwickeln und lernen, sich zu solidarisieren. Dort, wo man keine konkrete Verknüpfung findet, muss einem klar sein, dass eben auch diejenigen, die, sagen wir, gegen Braunkohleverstromung kämpfen, an dem gemeinsamen Kampf gegen die herrschenden Mächte beteiligt sind und unsere Unterstützung und Solidarität verdienen. Ihr habt angesprochen, man müsse jetzt die Politik entsprechend ändern. Ich glaube, hier ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, dass es nicht bloß um Regierungspolitik geht. Natürlich muss man auch Regierungspolitik ändern. Aber ich denke, das Beispiel Syriza zeigt, dass das in Europa gar nicht so einfach ist. Man kann natürlich sagen, wir in Deutschland sind eine ganz andere Nummer in Europa. Das macht die Sache aber wahrscheinlich auch nicht einfacher, weil natürlich ganz andere Aufwendungen gemacht werden, um zu verhindern, dass eine alternative politische Kraft in Deutschland an die Regierung kommt. Also in Griechenland konnte man sich das irgendwie leisten, zumal das alte politische System offensichtlich völlig korrupt war. Eine Gegenmobilisierung konnte an die Regierung kommen, man hat das nicht gut gefunden. Man hat auch immer wieder versucht, das zu ändern. Inzwischen, glaube ich, ist man so weit, dass man weiß, es gibt da keine sozusagen richtige Alternative. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass bei den nächsten Wahlen Syriza abgewählt wird. Ist aber, kann man nicht drauf setzen. Das heißt, diese gegenwärtige Strategie, die Regierung Syriza sozusagen systematisch zu erpressen und sie dann auch wirklich viele Maßnahmen treffen zu lassen, die mit Recht unpopulär und gesellschaftlich und auch ökologisch destruktiv sind, das ist eine viel raffiniertere Strategie, als die Strategie, sie stürzen zu wollen. Es zeigt aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade für uns in Deutschland, dass wir diese europäische Dimension der Politik tatsächlich auf den Zettel nehmen müssen. Dass wir tatsächlich daran arbeiten müssen, politische Gegenmacht auf der Ebene der europäischen Politik zu entwickeln. Ich kann natürlich sagen, die EZB unter Druck zu setzen, ist nicht so einfach. Stimmt nicht. Die europäischen Akteure haben alle das Problem, dass sie schwach verankert sind. Wenn es eine kleine Gegenbewegung gibt, also vergleichsweise klein, aber immerhin europäisch, dann wird das wahrgenommen. Also ich hatte mal im Europäischen Parlament einen winzigen Bericht über einen winzigen Aspekt der Einführung des Euro. Da haben mich die Eurobanker dann alle empfangen, kleinen Parlamentarier der Grünen, zu einem kleinen Bericht. Die haben sich Sorgen gemacht, weil sie hatten gehört, dass ich da was Kritisches reinschreiben würde, was sie dann auch getan haben. Aber sie haben wirklich alles aufgefahren, einschließlich eines wunderbaren Essens da oben auf dem alten Turm, um mich davon abzubringen.
Haben Sie es geschafft?
Nein. Ja, der Bericht ist sogar dann noch ganz knapp durchgekommen, was sie dann ganz besonders geärgert hat.
War das Essen so schlecht?
Ja, also es war ganz, ganz knapp. Es ging um die... Gut, wenn das angesprochen ist, es ging um die Frage, ob die nationalen Zentralbanken weiter eine Rolle in der Geldpolitik spielen sollten. Das wollten die Frankfurter verhindern. Und mir schien das ein sozusagen Check-and-Balance-System zu sein, was sinnvoll ist. Was sozusagen in gewissem Sinne auch die Geldpolitik politisiert hätte. Da gab es dann auch Unterstützung etwa von einigen nationalistischen Konservativen, ist klar. Also insofern war es eine komplizierte Sache, aber es hat dazu geführt, dass dieser Prozess der Vereinheitlichung der Europäischen Zentralbank so ungefähr ein Jahrzehnt verschoben worden ist. Kann man sagen, war nicht viel, aber immerhin. Ne, aber ich erzähle das jetzt nicht, um Anekdoten aus meinem Leben zu erzählen, sondern um zu verdeutlichen, wie sensibel auch die Herrschenden sind, wenn es tatsächlich Druck und Gegendruck gibt. Dann werden sie immer wieder, gerade die Europäischen, das ist sehr viel stärker als bei der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat die Sache im Griff, weiß, dass sie im Bundestag eine Mehrheit hat. Nicht mal das weiß die Europäische Kommission so sicher, dass sie im Europäischen Parlament eine Mehrheit hat. Inzwischen ist das deutlicher, aber es ist immer noch ein komplizierter Prozess. Und die Bundesregierung weiß eben auch, dass gewissermaßen wir ein gefestigter Nationalstaat sind, in dem die Regierung anerkannt ist. Das gilt für die europäischen Instanzen so nicht. Die sind da druckempfindlich. Was nicht heißt, dass sie fortschrittlicher sind. Das wäre falsch. Aber es lohnt sich, auf der europäischen Ebene Druck aufzubauen. Allerdings ist das keine primäre Aufgabe der politischen Parteien. Die europäischen politischen Parteien sind ein Witz zur Geldbeschaffung. Die existieren nicht wirklich. Und die sind schon gar nicht in der Lage, gesellschaftliche Mobilisierung vorzunehmen. Und diese gesellschaftliche Mobilisierung, zivilgesellschaftliche Mobilisierung, ist aber hier die Aufgabe. Und da gibt es Netzwerke, da gibt es Organisationen, da gibt es Erfahrungen und an die kann man anknüpfen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man als Angehöriger einer politischen Partei diese Dimension politischen Wirkens im Auge behält. Sich nicht auf das beschränkt, was parlamentarisch oder in der Parteiorganisation möglich ist. Es gibt ein schönes Motto aus der Oral History Bewegung, das, glaube ich, uns ein bisschen weiterhilft an dieser Stelle, nämlich grabe, wo du stehst. Wir sagen, wenn man Handlungsmöglichkeiten entwickeln will, in dem Fall geht es um Geschichtsschreibung, aber es lässt sich auf Handlungsmöglichkeiten übertragen, dann muss man sich fragen, wo stehe ich hier? Was sind meine Voraussetzungen? Wen und was kann ich thematisieren und erreichen? Und damit anfangen. Nicht jetzt gleich beim großen Ganzen anzufangen, sondern tatsächlich sich die Frage zu stellen, wie komme ich von dem, was ich kenne, was ich betreibe, den Kämpfen, in denen ich verankert bin oder wir verankert sind, wenn man eine Gruppe ist, zu den größeren, umfassenderen Fragen. Wie ist das Ganze von dieser spezifischen Perspektive aus fassbar? Wie kann ich meine spezifischen Kämpfe so zuspitzen, dass sie tatsächlich einen Beitrag leisten, der über das konkrete Problem, an dem ich arbeite, hinwegreicht? In Europa. Und ich meine, natürlich, in allem müssen wir den Zusammenhang dann aufsuchen. In der gegenwärtigen Welt, angesichts der vielen Opfer der neoliberalen Polarisierung, die ja nicht nur ökonomisch polarisiert hat, in einem Maße, wie das lange nicht mehr der Fall gewesen ist, und zwar fortschreitend, das ist, glaube ich, geht aus allen Statistiken seit den 80er Jahren hervor, Failed States produziert hat, also Staaten, die als Staaten zusammengebrochen sind, Kriege entfesselt hat, und zwar in einem Maße, dass, obwohl es auch in den 50er und 60er Jahren Kriege gab, also das sollte man, die Illusion sollte man sich nicht machen, aber in einem Maße, dass es lange nicht gegeben hat. Und das heißt, wir müssen tatsächlich unseren Internationalismus erneuern. Eine neue Art von internationaler Solidarität entwickeln, die sich nicht damit beruhigt, dass es doch dort Befreiungsbewegungen gibt, für die man demonstrieren kann. Das ist gut, also ich habe nichts dagegen, ich habe das auch gemacht. Aber es reicht nicht. Und es ist auch eben nicht mehr so eindeutig, dass man sagen kann, man. Die gegenwärtigen Prozesse in Brasilien kann man hier als Beispiel nehmen. Dort gibt es Akteure, die machen es schon. Wir müssen die nur sozusagen demonstrativ unterstützen. Wir müssen sie demonstrativ unterstützen, aber zu glauben, dass das unsere Probleme lösen wird, diesen Glauben sollten wir nicht haben. In der Europa müssen wir, und hierzu gehört eben auch, weil inzwischen die Probleme, die internationalen Probleme eben auch bei uns angekommen sind, die Solidarität mit den Geflüchteten. In den Geflüchteten materialisiert sich, was sich an Krisen entwickelt hat in den verschiedenen Nachbarschaften Europas, das ja bis Afghanistan, die ja bis Afghanistan reicht. In Deutschland haben wir die Aufgabe, und Wir müssen uns immer fragen, was können wir von dem aus, wo ich verankert bin, wo ich tätig bin, zu diesen Aufgaben beitragen? Die Aufgabe, den Rechtspopulismus zu bekämpfen. Beispiele Pegida, Beispiel den noch nicht beendeten politischen Erfolg der AfD. Innerhalb der Grünen, denke ich, haben wir die Aufgabe, die Option Crossover offen zu halten, den Dialog mit anderen Kräften eines Reformbündnisses zu führen und uns aber auch in gesellschaftlichen Basisbewegungen zu engagieren. Und wir sollten uns klar machen, dass es dabei kein Patentrezept gibt. Kein Rezept so nach dem Motto One Size Fits All, sondern wir müssen jeweils von unserer Position aus, von unseren Erfahrungen, unseren Möglichkeiten aus maßschneiden. Und ich hoffe, dieses Maßschneidern wird an diesem Wochenende beginnen. Ich möchte Ihnen am Schluss noch ein Gedicht vortragen, nämlich von Hans Magnus Enzensberger, die letzte Strophe ins Lesebuch für die Oberstufe von 1957. Also Beginn des Zitats. Wut und Geduld sind nötig, in die Lungen der Macht zu blasen, den feinen, tödlichen Staub, gemahlen von denen, die viel gelernt haben, die genau sind, von dir. Das hat formuliert einer der Angry Young Men der späten 50er Jahre, der dann sozusagen, ich habe das damals schon gelesen und Anfang der 60er Jahre ins Portugiesische übersetzt, wo es nicht veröffentlicht werden durfte. Wir müssen viel lernen angesichts der gegenwärtigen Komplexkrise. Wir müssen genau sein, wirklich den Punkt treffen, wo wir agieren können, wo wir Kräfte finden und bündeln können. Und wir müssen Wut und Geduld miteinander verknüpfen, ums Ganze kämpfen, aber hier und jetzt anfangen. Ich hoffe, dieser Rückgriff auf den Vorlauf zur Krise der 1960er kann euch heute in dieser Krise Hoffnung machen. Vielen Dank.
Nicht so wie in der Schule manchmal üblich Frontalunterricht machen wollt, seid ihr jetzt herzlich eingeladen. Ihr habt gehört, was Tina Ottenwolf gesagt hat, und euch sind die ein oder anderen Fragen gekommen. Jetzt und hier habt ihr die Gelegenheit,